Ja, ich freue mich, dass ich mit euch gemeinsam etwas Besonderes betrachten darf. Ihr seht es an der Folie, ihr seht schon an meinem T-Shirt. Es hat was mit Israel zu tun. Und Israel ist ja ganz besonders zur Zeit in aller Munde. 70 Jahre Staatsgründung Israel. Und da darf man sich ja schon mal die Frage stellen, was hat das mit uns zu tun, hier in einem Gottesdienst? Ah, der European Song Contest, Knut, auch Israel, sage ich noch was zu. Was hat das mit einem Gottesdienst zu tun? Vorweg, Christine und ich, wir waren ja vor 2 Wochen in Israel und wir hatten die Möglichkeit, an den Feierlichkeiten zu den 70 Jahren Israel teilzunehmen. Hier in Deutschland und weltweit wird es morgen gefeiert. Erinnert man sich morgen an den 14.05. Israel hat einen anderen Kalender. Und bei denen war das schon vor circa einem Monat. Und als wir die Flüge gebucht haben, war uns das nicht so ganz bewusst, wo wir da hineingeraten. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit in ein ganz paar kurze Impressionen. Ich habe mit meinem Handy einfach ein paar Filmclips gemacht. Und Andreas, sei so lieb, spiel die einfach mal ein, dass ihr mal seht, wie das bei den Israelis so ist, wenn sie feiern. Das ist in Jerusalem in der Fußgängerzone und in dem Hauptbereich, wo die Feierlichkeiten waren. Seht ihr diese aufgeblasenen Äxte und Hämmer und so weiter. Überall gab es Bühnen, überall. Also nicht nur eine, sondern ich weiß nicht, 5, 6, 7 verschiedene Bühnen mit unterschiedlicher Musikrichtung. Überall mit Beamer an die Häuserwände, diese Impressionen. Ja, sind wirklich nur ganz kurze Clips, dass ihr mal so ein bisschen was mitkriegt. Brechend voll. Und das Ganze fing erst so 21 Uhr oder sowas an. Ich war mit Manolis und Isolde unterwegs und wir haben uns dort getroffen in Jerusalem. Und das Besondere ist ja immer bei den Israelis, die bringen Leid und Freude zusammen. Das ist für sie was völlig Normales. Denn den Tag vorher war der Memorial Day, der Tag, an dem sie getrauert haben, der vielen Toten, die durch Terroranschläge und so weiter zu Tode gekommen sind. Und der Start von diesem Memorial Day, also ganz unterschiedlich, was wir dort erlebt haben, ja, von riesigen Bühnen mit so laut, dass ich es nicht aufnehmen wollte. Und dann einfach ganz nette Jungs, die dort alles nutzen, was man für Musik benutzen kann. Okay, danke schön. Und dieser Memorial Day gestartet immer so abends, wenn die Sonne untergeht. Und man hatte uns Gott sei Dank vorgewarnt. Unser Vermieter hatte uns erklärt, wie es funktioniert. Die Sirenen sind ertönt. Und plötzlich blieb alles stehen. Jeder, der sich bewegte, blieb stehen. Die Autos blieben einfach so auf den Straßen stehen. Alle stiegen aus, stellten sich neben das Auto und dann wurde eine Minute innegehalten. Und man hat sich daran erinnert, was es für Todesfälle in den 70 Jahren gegeben hat. Und direkt nahtlos, 24 Stunden später, ist der Independence Day, wo sie dann gefeiert haben, dass sie 70 Jahre eine Nation sein dürfen. Und bei ihnen funktioniert das nicht entweder oder, sondern bei ihnen im hebräischen Denken ist es zusammen. Und das hat mich schon fasziniert. Jetzt ist aber immer noch die Frage offen, ja, um alles in der Welt, warum Israel in einer Predigt, in einem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wenn wir das Ganze mal gucken, ist das nicht ein bisschen zu politisch? Ja, in den Medien, in den Nachrichten, überall haben wir Nachrichten jeden Tag von Israel. Und die Regel ist ja, dass uns deutlich gemacht wird, was alles verkehrt läuft. Ja, wo sie alle Dinge nicht gut machen. Ja, wo denn am Gazastreifen ganz aktuell die vielen Todesfälle sind, weil die Soldaten auf die Palästinenser schießen, weil die wollen doch nur durch den Zaun durch. Ja, und was soll das denn? Ja, warum muss man sie deswegen umbringen? Dann die Siedlungen und so weiter. Wir haben ja eine Prägung, die unfassbar massiv ist, durch die Medien, durch das, was uns dort beigebracht wird, wo es kaum eine Wahl bleibt, als zu sagen, na, Israel ist schlimm, ist schlecht, die verhalten sich völlig daneben, das geht ja gar nicht, was die machen, was bilden die sich eigentlich ein? Ja, wie können die so leben, wie sie leben? Ist doch eine Frechheit, ist das doch. Das ist die Prägung, die wir jeden Tag bekommen. Und für mich ist jetzt die Frage, wie sieht das aus Sicht der Bibel aus? Ist das da genauso? Ist die biblische Sichtweise, weil wir wollen uns ja mit der Bibel auseinandersetzen, ist die biblische Sichtweise die gleiche? Sieht die Bibel es auch so, dass sie sagt, Israel, was soll das eigentlich? Die zweite Frage, die man sich stellen kann, wie kommt es, dass ein so kleines Land es überhaupt schafft, jeden Tag in die Schlagzeilen zu kommen? Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Israel ist ja nicht so riesig. Und Terror und Krieg und sowas gibt's doch überall auf der Welt. Wie kommt es, dass es Israel immer schafft? Ja, von den anderen hört man nicht permanent was. Was ist da los? Was ist das? Deswegen ein paar Zahlen zu Israel, dass wir mal ein Bild bekommen. Israel hat eine Fläche von ca. 21.000 Quadratkilometer. So groß wie Hessen ungefähr. Also wer eine ungefähre Vorstellung hat, wie groß Hessen ist, der hat eine Idee. Niedersachsen ist gleich Hessen, keine Ahnung. Doppelt so groß. Okay, danke, Matthias. Doppelt so groß. Niedersachsen ist doppelt so groß. Das Zweite, die arabischen Länder, und wir wissen ja auch aus den Medien, dass die arabischen Länder mit Israel nichts wollen. Ja, am liebsten wäre es ja, wenn Israel von der Landkarte verschwinden würde. Und man darf sich die Frage stellen, warum eigentlich? Geht es um Landgewinn? Nee, kann es nicht wirklich gehen, weil ich habe recherchiert, die Fläche der arabischen Länder ist ungefähr 14 Millionen Quadratkilometer. Bedeutet, Israel kannst du 700 Mal in die arabischen Länder hineinpacken. Also um Landgewinn kann es doch nun auch nicht gehen, oder? Weil das ist doch so ein kleiner Furz, ja, die Fläche von Israel in Bezug auf die arabischen Länder. Vielleicht ist es, weil Israel so viel Bevölkerung hat. Das könnte es ja auch noch sein. Stand 2016 lebten weltweit 14,4 Millionen Juden. Das entspricht 0,2% der Weltbevölkerung. Die leben ja gar nicht in Israel. Von diesen 14,24 Millionen leben 6,6 Millionen Juden in Israel, aber insgesamt gibt es 8,8 Millionen Israelis. Was ist denn das jetzt mit dieser Differenz? Das ist ganz einfach. 1,8 Millionen arabische Moslems sind auch Israelis. Die haben den israelischen Pass. Arabische Moslems. Und dann ist immer noch eine Differenz da für die, die schnell rechnen können. Das sind Drusen, das sind Beduinen und so weiter und so weiter. Noch alle möglichen, die dann noch zusätzlich in diesem Staat leben. Also auf der Weltrangliste ist hinter Österreich Israel an 97. Stelle der Bevölkerung. Also wenn ich jetzt sage, und ich glaube, das darf ich mit Fug und Recht sagen, an der Bevölkerungsgröße kann es auch nicht liegen. Ja, um alles in der Welt, woran liegt es denn dann? Was ist es, dass Israel immer in den Medien ist? Israel ist doch eigentlich unbedeutend, ist doch so klein. Was soll das Ganze? Und warum schafft es Israel dann noch zweimal hintereinander in den Gottesdienst des Christuszentrums? Tja, ich möchte starten mit einer These und die werde ich versuchen, euch zu belegen. Der eigentliche Grund ist, weil Gott Israel sich auserwählt hat. Und weil Israel eine Berufung von Gott bekommen hat. Das ist der Grund, weswegen wir all das, was wir heute erleben, erleben. Das ist der Grund. Und wie ich das zusammenbringe, das versuche ich euch in den nächsten Minuten, die ein paar längere Minuten werden könnten, darzulegen. Wir schauen uns die Bibel an. Und ich glaube, dass die Bibel uns exzellent darlegt, was sie zu Israel zu sagen hat, was Gott gegenüber Israel empfindet und was er von Israel hält. Und für mich ist die Bibel der Maßstab. Und wenn wir dann diesem Maßstab folgen, hoffe ich, dass ihr am Ende der Predigt auch sagen könnt, doch, das hat eine Relevanz, das ist berechtigt, dass wir darüber nicht nur in einem Gottesdienst sprechen. Ich möchte starten mit 5. Mose 7, Abvers 6. Und die Mosebücher, die sind relativ früh geschrieben. Also ich sag's mal so, wenn wir jetzt mal zeitlich gucken, die sind vor über 3000 Jahren verfasst worden. Ja, das bitte jetzt immer im Hinterkopf haben, damit wir wissen, wie wir das einsortieren müssen. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste Volk aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hat. Das ist das, was Mose zum Volk Israel sagt. Vor über 3000 Jahren. Und da wird deutlich, Gott hat sich entschieden, dieses Unbedeutende, und die Zahlen haben es ja eben belegt, dieses unbedeutende Volk als sein Volk zu erwählen. Die Vorfahren, von denen hier gesprochen wird, das ist Abraham, Isaak und Jakob. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie kann jemand sich entscheiden, ein ganzes Volk zu erwählen? Jetzt stellt euch vor, es würde irgendjemand kommen und sagt, mit dem ganzen Deutschen mache ich jetzt einen Bund. Und er geht zu mir und sagt, ich mache jetzt mit den ganzen Deutschen einen Bund. Das könnte er mit mir machen. Und alle anderen Deutschen würden sagen, erstens, der Joe tickt nicht ganz richtig. Und der den Bund schließt, auch nicht. Weil es gibt ein paar mehr Deutsche als mich. Und das ist gut so. So funktioniert es nicht. Wie kam es, dass Gott hier sagen kann, er macht einen Bund mit einem ganzen Volk? Das hat angefangen, bevor es das Volk in der Art und Weise gab. Das ist der Schlüssel. Also, wir lesen, wo hat es angefangen? 1. Mose 17. Als Abraham oder Abram, als so hieß er damals noch, 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen. Von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass es aus ihnen ganze Völker entstehen werden. Auch Könige werden von dir abstammen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für alle, für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeitgültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben und ich will ihr Gott sein. Wow. Hier haben wir den Beginn der ganzen Geschichte. Dass eine Person, hat noch einen Clan mit dranhängen, ist ausgezogen aus Haran, aus Mesopotamien, das müsste jetzt Iran, Irak in der Ecke sein, der Abraham. Gott hat zu ihm geredet, zieh nach Kanaan und dort werde ich mit dir was Besonderes machen. Und so hat er, weil er gottesfürchtig war, sich auf den Weg gemacht. Und Gott schließt dann einen Bund mit ihm und sagt, ich mache einen Deal, einen Vertrag. Wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du dich an das hältst, was ich möchte, verspreche ich dir, du wirst nicht eine kleine Truppe bleiben, sondern aus dir werden Völker entstehen, Generationen, und ich werde mit all diesen Generationen einen Bund schließen und wir werden gemeinsam Dinge erleben. Ich finde das ganz schön krass. Als Beispiel habe ich so überlegt, die Adligen, habt ihr alle schon gehört, ne? Könige, das Adelsgeschlecht hat heute nicht mehr so viel zu sagen. Aber es gab eine Zeit in unserem Land, da hatten die Adligen sehr wohl was zu sagen. Und da habe ich mir überlegt, ja, wo kamen die eigentlich her? Sind die vom Himmel gefallen? Nee, auch die hatten einen Zeitpunkt, wo das Ganze begonnen hat. Und heute noch kannst du am Namen erkennen, nämlich an dem von, dass irgendwo mal was mit Adel zusammenhängt. Und wann ist das Ganze entstanden? Der europäische Adel, 11. und 12. Jahrhundert. Da ist das Ganze erst entstanden. Und bis heute gibt es noch sowas. Wie bedeutend ist jetzt mal eine andere Sache. Aber versteht ihr, es hat mal irgendwo angefangen. Und genau so ist es mit Israel. Es hat mal begonnen. Und zwar mit Abraham, der dann Abraham von Gott genannt wurde. Und das Interessante ist, die Erwählung ging von Gott aus. Gott hat sich entschieden, Abraham, ich will mit dir einen Bund machen. Und Abraham konnte entscheiden, ob er das wollte. Und er hat sich dafür entschieden. Und hat gesagt, ja, ich will diesen Bund eingehen. Jetzt ist immer noch die Sache, naja, wenn einer so einen Bund schließt, was ist mit den Nachkommen? Und man kann feststellen, dass die Nachkommen immer wieder diesen Bund erneuert haben und dann nochmal an einem ganz besonderen Punkt, als sie schon ein großes Volk geworden waren. Nämlich, wir können das sehen, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, fragt Gott das gesamte Volk, was damals in der Wüste war, in 2. Mose 19. Vers 5, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Mose ist damit zu dem Volk Israel gegangen und hat ihnen diese Worte ausgerichtet, hat gesagt, hier, wie sieht das aus? Wollt ihr das? Begonnen hat das mit den 10 Geboten und dann weitere Anweisungen, wie sie leben können und sollen und was gut für sie ist. Und der Deal war, wenn ihr das haltet, wenn ihr danach lebt, ich stehe zu euch. Und ich werde sorgen, dass es euch gut geht. Und das Volk, was zur damaligen Zeit vermutlich aus 2,6 Millionen Menschen bestand, hat sich entschieden, 2. Mose 24 können wir das lesen, Vers 7, dann nahm er, Mose, das Buch des Bundes und las es dem Volk vor. Wieder erklärten sie, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen seinen Geboten gehorchen. Wir schließen diesen Bund mit ihm. Ja, das ganze Volk hat sich entschieden, wir sind dabei. Wie, als wenn heute eine Volksbefragung gemacht wird, in der Schweiz kennen wir das, die machen das immer wieder und sie entscheiden sich, diesen Deal oder diese Geschichte machen wir so. Ist doch so, ne, Barbara? Ja. Ist hier ein Volk, hat sich entschieden. Also, es ist eine ganz klare Sache. Gott kommt, startet mit Abraham und dann geht es weiter und dann entscheidet ein ganzes Volk, wir wollen diesen Vertrag, diesen Bund halten. Wie gut sie ihn denn gehalten haben, das ist jetzt mal noch eine zweite Sache. Um genau zu sein, sie haben vom ersten Moment an sofort Müll gemacht. Und wir kennen das ja auch. Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist, aber bei mir ist das auch so, immer wenn es schwierig wird, ja, wenn es denn um die Vertragserfüllung geht, dann versucht man, so ein bisschen drumherum zu kommen. Und das Volk Israel, das hat schon am ersten Tag angefangen, den Deal, den sie mit Gott gemacht hatten, dieses Ja, wir halten deine Gebote und wir kümmern uns drum und wir sind dabei. Schon am ersten Tag haben sie das nicht mehr gemacht, haben sie nicht daran gehalten. Sie haben ständig die Bedingungen übertreten, ja, die ausgehandelten Verträge und haben immer gemacht, was sie wollten. Tja, Gottes Idee war eigentlich, dass er diesen Bund mit dem Volk Israel schließt, aus einem Grund. Er wollte an diesem Volk Israel etwas sichtbar machen. Die ganzen Völker drumherum hatten von Gott keine Ahnung. Die lebten mit ganz, ganz vielen verschiedenen Göttern. Und jetzt beim Volk Israel, im Gegensatz zu all den Völkern drumherum, gab es plötzlich nur noch einen einzigen Gott. Ihr Gott, der Gott Israels, den wir als unseren Gott erkannt haben. Und das war eine Revolution zur damaligen Zeit. Und Gottes Idee war, an meinem Volk, indem sie meine Gesetze, meine Gebote halten, indem sie in einer Beziehung mit mir sind, indem sie einen Ort haben, zu dem sie gehen können, um mich anzubeten und wo auch die anderen Nationen hinkommen können und schauen können, an diesem Miteinander zeige ich der Welt, dass es nur einen Gott gibt. Das war Gottes Idee. Schwierigkeit war, sie haben alles Mögliche gemacht. Sie hatten denn noch ein paar Götter in der Tasche, die sie denn auch behalten wollten. Ja, das waren die Götter, die sie denn durch andere, die auch in dem Land noch lebten, im Paket hatten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie sieht das mit uns aus? Wir würden das, was wir so nebenbei als einen kleinen Gott in der Tasche haben, würden wir natürlich nicht Gott nennen. Ne? Wir haben nur einen Gott. Aber wir brauchen uns nur unsere Ausgabenliste anschauen, wenn wir denn eine führen, dann wissen wir, ob wir vielleicht noch manch andere schwerwiegende Prioritäten in unserem Leben haben, die uns unbezahlbar viel Geld oder Zeit oder was auch immer kosten. Und wo wir denn schon überlegen müssen, ist Gott Gott in unserem Leben? Ja, wir dürfen nicht denken, das Volk Israel ist so ein ganz komisches Volk. Wir sind nicht um ein Deut besser. Wir machen das ganz genauso. Wie oft haben wir uns, nachdem wir uns für ein Leben mit Gott entschieden haben, gegen Gott entschieden? Wie oft haben wir unser eigenes Leben gelebt? Wie oft haben wir die Deals, die wir mit Gott eingegangen sind, Gott, ich mache das nie wieder. Wie oft haben wir es gebrochen? Zumindest ist das in meinem Leben so. Passiert mir immer und immer wieder. Ich brauche mich nicht drüber stellen. Aber glaubt mir. Und jetzt kommt das Besondere. Gott hat sich entschieden. Nicht nur bei Israel. Auch bei uns. Zu einer ganz besonderen Sache. Er hat sich entschieden, egal was wir machen, sein Vertragsangebot gilt auf ewig. Bricht er nicht. Auch wenn wir es brechen. Er nicht. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel versuchen, deutlich zu machen. Stellt euch vor, da ist eine unfassbar reiche Person. Und diese Person denkt sich, boah, ich will der Welt was Gutes tun. Und so wird eine riesige Fläche zu einem wunderschönen Park umgestaltet. Und diese Person, die schönsten Pflanzen, die man sich vorstellen kann, werden dort gepflanzt. Mit Wasserbächen, mit kleinen Teilchen und mit allem drum und dran. Und alle drumherum haben kostenfreien Eintritt, können dort rein und können das genießen und können ihren Urlaub dort verbringen und so weiter und so weiter. Ihr habt das Bild vor Augen. Diese Person möchte einfach den Menschen auf dieser Welt was Wunderschönes schenken. Und so können alle genießen diesen wunderbaren Garten, diese Parkanlage. Und jetzt der Eigentümer, der das alles kreiert hat, der sich um alles gekümmert hat, der will jetzt mal weg. Und dann denkt er sich, ich muss einen Verwalter einsetzen. Und dieser Verwalter hat die Aufgabe, mit seiner ganzen Familie und mit seinen ganzen Nachkommen, weil der wusste nicht so genau, wann er wiederkommt, dafür zu sorgen, dass diese Parkanlage in einem Top-Zustand bleibt. Und das Interessante, die müssen das nicht aus eigener Tasche finanzieren. Er hat alles für alles vorgesorgt. Und hat gesagt, wenn deine Kinder, deine Nachfahren, wer auch immer, deine Onkels, Tanten, wer, alle sind mit inklusiv, die dürfen alle mithelfen. Ihr kriegt alle ein fettes Gehalt. Ihr kriegt alles, was ihr braucht, um diesen Park in Schuss zu halten. Ich mache mich dann auf den Weg. Und der Verwalter, der sagt, ja, das hört sich gut an. Wir sind dabei. Wir kümmern uns drum. Du wirst sehen, wenn du wiederkommst, dieser Park ist im Traumzustand. Da macht sich auf den Weg der Eigentümer. Das dauert keinen 2 Monate. Dann werden Partys gefeiert dort. Von dem Verwalter mit seiner Familie. Und dabei denken sie nicht mehr dran, dass sie das Ganze ja in Schuss halten wollten. Und nach einem Jahr, nichts wurde bewässert, alles wird trocken. Nach einem Jahr ist das wunderschöne, diese wunderschöne Parkanlage runtergekommen. Die Leute kommen und denken, naja, also das haben wir bei uns zu Hause auch, ne? Das brauchen wir hier nicht. Hier brauchen wir keinen Urlaub mehr machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was denkt ihr, was würde der Verwalter machen, der Eigentümer machen, wenn er davon hört, was mit seiner Parkanlage passiert? Den Verwalter rausschmeißen. Was für eine Frage, ne? Und nicht nur den Verwalter, alle anderen auch, den ganzen Familienclan raus. Die sind ja wohl nicht ganz frisch in der Birne. Das ist eigentlich mal Gottes Idee gewesen für uns. Fürs Volk Israel. Er hat ihnen etwas anvertraut. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, einen Deal gemacht, Vertrag gemacht. Er kümmert sich um alles, wenn sie sich um seine Angelegenheit kümmern, um seinen Park, nämlich darum, die Beziehung zu ihm sichtbar zu machen. Und was machen die? Die machen Partys, die machen alles, die haben ein paar andere Götter in der Tasche und so weiter. Und jetzt würden wir berechtigterweise sagen, raus! Die brauchen wir nicht mehr. Dieses Volk Israel, weg damit! Das geht doch gar nicht! Nein, Gott sagt, das ist nicht mein Deal. Mein Deal ist auf ewig. Und das ist das Angebot, was er dem Volk Israel gemacht hat und was bis heute gilt. Und das ist das Angebot, was er dir macht. Und was auf ewig gilt, wenn du nicht aussteigst. Wisst ihr, ich finde das so eine starke Sache. Es ist so beeindruckend. Und ich bin dankbar, dass ich Teil des Ganzen sein darf. Also, wir haben festgestellt, Gottes Bund ist ewig. Sein Volk hat immer wieder alles anders gemacht, als der Deal war. Und doch hat Gott seinen Vertrag nie gebrochen. Und jetzt kommen wir in die Zeit, wo wir dann darüber nachdenken, was passiert denn mit einem Volk, wo der Vertrag eigentlich klar ist, was aber nicht tut, was es soll, und Gott sagt, ich schmeiße ihn nicht raus. Folgendes. Er hat es vorher schon gesagt, was passiert. 5. Mose 30. Wenn euch nun alle diese Segnungen oder Flüche widerfahren, von denen ich zu euch gesprochen habe, und ihr über sie nachdenkt, wenn ihr bei den Völkern seid, zu denen der Herr, euer Gott, euch verstoßen hat, Wenn ihr dann zum Herrn, euren Gott, zurückkehrt und ihr und eure Kinder beginnen, den Geboten, die ich euch heute gegeben habe, mit ganzem Herzen und mit aller Kraft zu gehorchen, wird der Herr euer Schicksal wieder zum Guten führen. Er wird sich eurer erbarmen und euch wieder aus allen Völkern sammeln, unter die er euch verstreut hat. Auch wenn ihr euch am äußersten Ende der Erde befindet, wird der Herr, euer Gott, euch von dort zurückholen und sammeln. Er wird euch zurückführen in das Land, das euren Vorfahren gehörte, und ihr werdet das Land wieder besitzen. Ja, er wird euch noch wohlhabender und zahlreicher machen als eure Vorfahren. Hier haben wir eine brillante Beschreibung von dem, was mit dem Volk Israel passiert ist und passieren wird, vor über 3000 Jahren. Ist das nicht enorm? Die Bibel ist genial. Vor über 3000 Jahren wurde schon aufgeschrieben, was wir heute sehen dürfen. Und ich versuche euch das noch ein bisschen näher deutlich zu machen. Wir können es in Hesekiel 36 auch noch mal lesen. Gott hat weil das Volk Israel nicht wollte, weil sie immer Schmarrn gemacht haben, hat Gott einfach nur die Hand des Schutzes vom Volk Israel weggenommen und hat gesagt, gut, dann werden die Völker drumherum sich um den Rest kümmern. Ich muss da gar nicht viel machen. Aus Sicht des Volkes Israel war das natürlich, dass Gott gemacht hat, aber die Völker haben ihren Job einfach nur alleine machen müssen. Das machen sie ja heute auch, ja. Ging immer darum, Gott hat nur die Hand des Schutzes zurückgenommen. Hesekiel 36, Vers 20. Doch als sie unter die Völker zerstreut waren, haben sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen entweiht. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, doch sie mussten aus ihrem Land fortziehen. Da sorgte ich mich um meinen heiligen Namen, der durch das Volk der Israeliten bei allen Völkern, zu denen sie kamen, entweiht worden waren. Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Warum? Um zu zeigen, dass diese Entweihung des Namens bei Gott keinen Bestand hat. Er behält den Vertrag. Denn ich hole euch aus den Völkern zurück. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Dann werden die Völker, die rings um dich her übrig geblieben sind, erkennen, dass ich, der Herr, die Ruinen wieder aufbaue und die Wüste bepflanzt habe. Denn ich, der Herr, habe es verheißen und ich tue es. Darum geht's. Gott wollte am Volk Israel sichtbar machen, die Beziehung zwischen ihm. Sie haben sich abgewandt. Sie wurden vertrieben. Sie wurden in unzähligen Kriegen überrannt. Sie mussten weg aus Jerusalem. Und Gott sagt, mein Name. Ich habe doch einen Bund mit ihnen geschlossen. Ich habe doch der ganzen Welt verkünden lassen, das ist mein Volk. Ich will der Welt zeigen, dass es die Wahrheit ist, was ich ihnen gesagt habe. Und das ist das, was wir heute sehen dürfen. Und damit wir das erkennen, mag ich jetzt noch zwei Punkte einführen, die wir auch durch das Volk Israel bekommen haben. Und dann nehme ich euch ganz kurz in die Geschichte noch mit hinein, damit ihr auch das nachvollziehen könnt. Was hat Israel, was haben das Volk der Juden, was haben wir durch die noch bekommen? Wisst ihr das? Das Heil kommt von den Juden. Das ist der zweite Punkt, komme ich gleich drauf. Aber es gibt noch einen ersten Punkt. Ich glaube, die allermeisten von uns lieben das Wort Gottes. Wisst ihr, von wem das kommt? Von Gott durch die Juden. Römer 3. Welchen Vorteil hat es denn eigentlich, Jude zu sein? Und was für einen Nutzen hat überhaupt noch die jüdische Beschneidung? Nun, Jude zu sein hat viele Vorteile, vor allem aber den, dass den Juden die Worte Gottes anvertraut wurden. Das sagt Paulus. Und er sagt, die anvertrauten Worte Gottes haben wir Christen, weil sie den Juden anvertraut wurden. Ist das nicht interessant? Wie leicht machen wir es uns oft und sagen, was haben wir mit denen zu schaffen? Und das Zweite, was Knut gesagt hat, für alle die, die es noch nicht gehört haben, Jesus war Jude. Er war nicht Christ. Verstehe ich jetzt nicht. Jesus war Jude. Genauso wie du Deutscher bist. Jesus war Jude. Und ist dann zum Christus geworden, indem er am Kreuz gestorben ist. Aber glaubt mir, Jesus sitzt jetzt im Himmel. Ist er Jude? Ja, immer noch. Das Heil kommt aus den Juden. Johannes 4, 22 sagt er selber, Jesus sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Das nur so zwei Sachen, die mir wichtig waren, die ich einfügen wollte. Und jetzt kommen wir dazu, dass ich euch das, was ich anhand der verschiedenen Bibelstellen versuche deutlich zu machen, nochmal an der Geschichte Israels jetzt mit Leben füllen möchte. Und haltet mit mir ein bisschen durch, weil es lohnt sich. Wir brauchen ein Fundament, damit wir verstehen, was das ist, was man uns in den Medien heute erzählt und wir es richtig einsortieren können. Aber heute Morgen fiel mir noch was Zusätzliches auf. Wisst ihr, dass heute wieder mal ein Feiertag ist? Die haben ja Feiertage ohne Ende. Ja? Das ist eine wahre Freude, ist das. Was ist heute für ein Feiertag in Israel? 51 Jahre Hauptstadt Jerusalem. Das wird heute gefeiert. Gerade jetzt. Ungeteilte Hauptstadt. Ja. 51 Jahre. Vor 51 Jahren haben sie die Hauptstadt Jerusalem wieder zurückbekommen. Ist das nicht der Hammer? Wusstet ihr, dass die Bibel das vorhergesagt hat? Ich hoffe schon. Seitdem, obwohl es als Hauptstadt deklariert wurde, gab es keine Botschaft in Jerusalem. Und wir dürfen in der historischen Zeit leben, dass etwas, was schon vor über 20 Jahren von den Amerikanern festgelegt wurde, morgen Realität werden soll. Eine einzige Botschaft hat es tatsächlich aber schon gegeben, die internationale christliche Botschaft. Diese Botschaft wird leider nicht anerkannt. Die ganzen letzten 25 oder 20 Jahre wurde nicht anerkannt von den Regierungen. Aber es ist wichtig gewesen, dass es diese Botschaft gab, weil die Christen haben erkannt, was Jerusalem ist, auch wenn es die Welt noch nicht gesehen hat. Und morgen hoffe ich, dass das, was vorhergesagt ist, was angekündigt wurde, Realität werden soll, dass die USA ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt. Weil es wird Zeit, dass einfach das, was in der Bibel steht, immer mehr sichtbar wird und mit Fakten belegt wird. Und was heute Nacht passiert ist, der Song Contest, wer hat ihn gewonnen? Israel hat ihn gewonnen. Und mir ist gar nicht bewusst gewesen, was das bedeutet. Also ich verbinde damit ja nicht wirklich was, ne? Aber wisst ihr, was das bedeutet? Nächstes Jahr wird der Song Contest in Jerusalem stattfinden. Hey, das ist doch ein Knaller, oder? Ja, da bin ich aber gespannt, was das wird. So, jetzt kommen wir zu etwas, was mit Jerusalem zu tun hat. Tagespolitisch, der Streit um Jerusalem ist uns ja klar, den haben wir jeden Tag vor Augen. Und das sagte Sacharja 12 schon voraus. An jenem Tag mache ich Jerusalem für alle Völker zu einem Laststein. Alle, die versuchen, ihn aufzuheben, werden sich schwer daran verletzen. Und alle Nationen der Erde sollen oder werden sich gegen Jerusalem versammeln. Hey, überlegt doch mal. Das ist vor 3000 Jahren ausgesprochen worden. Und wir haben die einmalige Gelegenheit zu beobachten, wie das heute Realität wird, vor unseren Augen. Die ganzen Nationen streiten und sagen, was kann das in Jerusalem? Welche Frechheit ist das, dass sie dort das zur Hauptstadt erklären? Die Bibel hat gesagt, liebe Nationen, ihr werdet euch euren Rücken kaputt machen, wenn ihr euch mit Jerusalem unangemessen beschäftigt. Aber sie sind alle der Meinung, sie müssten es tun. Das ist Wort Gottes. Und wir dürfen sehen, wie es Realität wird. Wisst ihr, es gab seit der Staatsgründung so viele Kriege in Israel. Und vorher war es doch nicht besser. Seitdem, dass es Israel gibt, wurden sie immer bekämpft. Aus dem Grund, weil Gott sich entschieden hat, es ist sein Volk. Und ich will euch ganz kurz mal mit hineinnehmen, damit wir das jetzt verstehen. Zur Zeit Jesu, das ist ja die Zeit, die wir so lieben. Ja, wir lesen gern die Geschichten von Jesu. Nach Christi, 66 nach Christi, kann man davon ausgehen, dass noch circa 3,5 Millionen Juden in Israel lebten. 66 haben dann die Juden gegen die Römer, die nämlich das Land besetzt hielten, rebelliert. Und die Folge davon war, der zweite Tempel in Jerusalem wurde 70 zerstört. Es wurden unzählig viele Juden aus dem Land vertrieben. Nach der Zerstörung des Tempels, 4 Jahre später, geht man davon aus, dass nur noch 1 Million Juden in Israel lebten. Überlegt euch das mal, was das bedeutet hat, was das für eine Fluchtwelle damals gegeben hat. Dann 73 ist die Festung Masada gefallen. 132 bis 135 gab es einen erneuten Aufstand gegen die Römer. Der Bar-Kochba-Aufstand. Und diesmal hat der römische Kaiser Hadrian die Nase satt. Er hat sie so voll, er sagt, Leute, so geht's nicht weiter. Jetzt werden wir mal radikal. Und was hat er gemacht? Er hat dafür gesorgt, dass Israel umbenannt wurde. Damals war es die Provinz Juda. Sie wurden umbenannt in Palästina. Jerusalem wurde umbenannt in Aelia Capitolina. Warum? Ganz einfach, weil Hadrian einen Namen, Zusatznamen hatte, nämlich Aelius. Und er wollte dann noch auf Optimus Maximus Lupita Bezug nehmen und dort hat man auf dem Tempelberg, nachdem der Tempel zerstört worden war, diesem besonderen Gott gefeiert und ihn angebetet. Also das Ding nennen wir mal um in Aelia Capitolina. Dann mussten alle Juden Jerusalem und Israel verlassen, weil er wollte die Erinnerung an Jerusalem und Israel vollständig auslöschen. Circa 1000 Jahre später, die Kreuzritter machten sich auf den Weg, lebten noch circa 200.000 Juden in Israel. Also, zur Zeit Jesu, was haben wir eben gehört? Da waren es noch 3,5. 1000 Jahre später 200.000. Und um 1700 lebten noch 5.000 Juden im Land Israel. Kann man sich doch gar nicht vorstellen, oder? Ein Land entvölkert von Juden. Und interessant ist, dass trotzdem zu dieser Zeit Leute gab, die erkannten, dass irgendwas bei den Juden besonders ist. König Friedrich der Große von Preußen fragte im Siebenjährigen Krieg 1756 seinen General Zieten in einem Gespräch, wo es um Gott ging, nennen Sie mir einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Zieten soll geantwortet haben, Majestät, die Juden. Die Juden sind ein Gottesbeweis. General Zieten hat ausgedrückt, das Heilshandeln Gottes mit den Juden belegt etwas, was sonst nirgendwo zu sehen ist. Wisst ihr, Hadrians Ziel, die Erinnerung an die Juden und an Israel auszulöschen, ist fast gelungen. Für fast 2000 Jahre war dieses Land fast vollständig von Juden entvölkert. Sie lebten überall auf der ganzen Welt. Sie hatten keine gemeinsame Sprache mehr, Schriftsprache mehr. Und ab 1890 änderte sich das. Es kamen die Juden aus den Nationen wieder zurück nach Israel, so wie es die Bibel vorhergesagt hat. Und Wie mag das Land damals ausgesehen haben? Ja, wie war es? Und da haben wir einen Zeitzeugen, der ein Reisetagebuch geschrieben hat. Samuel Langhorne Clemens. Wir kennen ihn besser als Mark Twain. Und er schreibt in seinem Buch, in seinem Reisetagebuch, Palästina und besonders die ehemals fruchtbare Jezreel-Ebene beschreibt er folgendermaßen: als baumlose Desertifikation mit teils fruchtbarem, aber unkultiviertem Boden versteppt, verödet, versumpft, menschenleer, heruntergekommen und armselig. Das ist die Situation, als die Juden wieder zurückkamen in ihr Land. Versumpft, öde, menschenleer. Zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist das, worüber die Bibel redet. Ja? Mark Twain sagt aber trotzdem Weiteres. Und das mag ich euch vorlesen. In seinem Harper's Magazin oder im Harper's Magazin wird ein Artikel von ihm veröffentlicht, Concerning the Jews, auf Deutsch: Wenn die Statistiker recht haben, machen die Juden gerade mal 1% der Menschheit aus. Es ist so, als wären sie lediglich ein kleines Wölkchen Sternenstaub irgendwo in der Milchstraße. Eigentlich dürfte man von den Juden noch nicht viel gehört haben, aber man hört von ihnen und man hat schon immer etwas von ihnen gehört. Sie sind ebenso bekannt auf dem Planeten wie jedes andere Volk und ihre Bedeutung für die Geschäfte ist außerordentlich, gemessen an ihrer winzigen Größe. Ihr Anteil an den größten Namen der Literatur, der Wissenschaft, der Kunst, Musik, Finanzen, in der Medizin und in der Bildung stehen ebenfalls jenseits einer Verhältnismäßigkeit, bemessen an ihrer kleinen Zahl. Sie haben fabelhaft gekämpft in dieser Welt zu allen Zeitaltern und das mit auf den Rücken verbundenen Händen. Sie könnten sich darauf etwas einbilden, aber sie haben sich dafür entschuldigt. Die Ägypter, die Babyloner und die Perser kamen auf, füllten den Planeten mit Geräuschen und Pracht. Dann verschwanden sie wieder. Die Griechen, die Römer folgten, sie machten einen ungeheuren Lärm und sie verschwanden. Andere Völker traten auf und hielten für eine Weile die Fackel hoch, aber die brannte ab. Und jetzt sitzen sie im Dunkeln oder sind ganz verschwunden. Die Juden haben sie alle gesehen und sie alle besiegt. Und jetzt sind sie, was sie immer waren, stellen keine besondere Dekadenz zur Schau, zeigen keine Alterserscheinungen, zeigen keine Schwächen, kein Schwinden ihrer Energie, kein Abstumpfen eines wachsamen und streitlustigen Geistes. Alle Dinge sind sterblich, außer den Juden. Alle anderen Kräfte verschwinden, aber sie bleiben. Worin besteht das Geheimnis ihrer Unsterblichkeit? Ein hochinteressanter Artikel, oder? Als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, wow, Hammer, 1898 geschrieben. Wer die Predigt zugehört hat, der hat eine Idee, woran es liegen könnte. Die Unsterblichkeit, die er hier beschreibt. Das ist eine Erwählung Gottes. Und was Gott erwählt, gereut ihn nicht. David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels, sagt in Bezug auf Israel: Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Und zum Schluss, vor 70 Jahren Staatsgründung, vorhergesagt in der Bibel. 650.000 Juden lebten in Israel. 650.000. Seitdem hat das Land Israel folgende Kriege erlebt: Unabhängigkeitskrieg 47, Sinai-Krieg 56, Sechstagekrieg 67, Abnutzungskrieg 70, Yom Kippur-Krieg 73, Erster Libanon-Krieg 82, Zweiter Libanon-Krieg 2006, Operation Starker Fels 2014. Stellt euch das vor, in den letzten 70 Jahren so viel Kriege. Während dieser Kriege sind auf beiden Seiten, israelisch und arabischen Seiten, ca. 75 bis 90.000 Menschen gestorben. Und jetzt brauchen wir mal eine Relation, weil das hört sich sehr viel an und das ist furchtbar für jede einzelne Person. Im Vergleich dazu sind in den letzten 7 Jahren des syrischen Bürgerkriegs 400.000 Menschen gestorben. Kriegen wir eine Verhältnismäßigkeit hin? In 70 Jahren, 75 bis 90 und in den letzten 7 Jahren in Syrien 400.000. Worüber wird mehr geredet? Könnt ihr euch das erklären? Ich hoffe, nach dieser Predigt schon. Versteht ihr, worum es geht? Die Weltöffentlichkeit hat sich einer Sache verschrieben. Die Erinnerung an Israel muss ausgelöscht werden. Das Volk Israel hat kein Recht auf Besitz eines Landes. Das ist das, was am ersten Krieg alle arabischen Nationen ausgedrückt haben, an dem Tag, als Israel gegründet wurde. Wir wollen sie ins Mittelmeer jagen. Gottes Idee ist eine andere. Gottes Idee ist, ich habe ein Volk erwählt und ich werde an diesem Volk etwas zeigen, dass ich ein lebendiger Gott bin. Das ist Gottes Idee. Und das ist heute vor unseren Augen sichtbar. Jedes Jahr, wenn ich in Israel bin, ich darf sehen, wie die Wüste, wie die Jezreel-Ebene, die kaputt war, wo nichts mehr war, wo Mark Twain vor 100 Jahren beschrieben hat, da ist nichts, da ist Wüste, da ist Sumpf, das ist verödet, trocken, wunderschön grün, lebendig. Die ganzen kaputten Dörfer, Orte, die bauen auf den Ruinen wieder neue Häuser. Und ihr müsst euch das anschauen. Es lohnt sich, mal da gewesen zu sein. Nicht Werbung für die Israel-Reise, die ist schon längst voll. Ich habe eine Warteliste angefangen für 2019. Oder eine Liste, wo die Leute sich anmelden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Wort Gottes zusammenbringen mit der heutigen Realität. Dass wir in einer Zeit leben, die außergewöhnlich ist. Wo wir etwas sehen dürfen, was Generationen vor uns sehen wollten. Und sie konnten es nicht sehen, weil es noch nicht Zeit war. Was bedeutet das jetzt? Lest Hesekiel 36. So spricht Gott der Herr, in der Zeit, wenn ich euch von euren Sünden reinige, bevölkere ich eure Städte wieder neu und die Ruinen sollen wieder aufgebaut werden. Die verödeten Äcker sollen wieder bestellt werden und nicht mehr vor den Augen jedes Vorübergehenden verwüstet daliegen. Die Leute sagen dann, dieses verwüstete Land ist zu einem Garten Eden geworden. Dann werden die Völker, die rings um dich übrig geblieben sind, erkennen, dass ich der Herr bin. Darum geht es. Heute könnt ihr hinfahren, könnt das sehen. Er holt die Juden aus der ganzen Welt zurück nach Israel. Jedes Jahr. Im Jahr 17 ca. 30 bis 40.000 Juden eingewandert nach Israel. Das Wort Gottes erfüllt sich vor unseren Augen. Aber wisst ihr, und jetzt komme ich zum Schluss, es hat jemand was dagegen. Der Teufel findet das nicht gut. Wisst ihr warum? Weil wenn die Prophezeiungen sich erfüllen, kommt der Herr wieder. Und das sagt die Bibel auch. Die Bibel sagt, dass in Jerusalem, nicht in Braunschweig, in Jerusalem auf dem Ölberg der Herr wiederkommt. Dafür muss die Prophezeiung aber vorab erfüllt sein. Und das sehen wir jetzt. Es wird ein dritter Tempel gebaut werden. Dürfen wir dann auch sehen. Geht bitte nicht hin, um da zu opfern. Das ist Schmarrn. Geht hin, um ihn anzugucken. Das könnt ihr gerne machen, wenn er denn gebaut ist. Aber denkt dran, die Bibel hat es vorhergesagt. Und jetzt, diese Woche ist ein Raketenangriff auf den Golan erfolgt, von Syrien aus, vom Iran. Und ich habe mal gelesen, was dort geschrieben steht in der Welt Online vom Freitag. Ein zu den Hardlinern zählender Geistlicher aus dem Iran drohte Israel mit drastischen Schritten. Ayatollah Ahmad Khatami sagte in seiner Freitagspredigt, dass man Tel Aviv und Haifa zerstören werde, sollte Israel töricht handeln. Der Iran werde trotz des Drucks des Westens seine Raketenstreitmacht weiter ausbauen. Die Zuhörer quittierten die Worte des Geistlichen mit den Rufen Tod Amerika und Tod Israel. Das ist Aktualität heute. Zurzeit sind In Israel jeden Tag 40 Anschlagsversuche, terroristische Attentate. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir sind gerufen, für Israel auf der Mauer zu stehen. Israel ist noch nicht in ihrem Geistlichen erneuert. Aber wir haben durch die Juden Jesus Christus kennen dürfen. Und heute haben wir die Gelegenheit, ihnen etwas zurückzugeben. Nämlich, wir dürfen beten. Jesaja 62. O Jerusalem, ich habe die Wächter über deine Mauern gestellt, die fortdauernd bei Tag und Nacht nicht schweigen werden. Ihr, die ihr den Herrn an seine Zusagen erinnert, gönnt euch keine Ruhepause. Lasst dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder gegründet und auf der ganzen Welt zum Lobpreis gemacht hat. Und das ist unser Job. Und ich bitte euch, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Sie können nicht dafür beten, wie wir es können. Und so lasst uns um Schutz für sie beten. Lasst uns sie trösten mit guten Dingen. Und lasst uns einstehen für dieses von Gott erwählte Volk. Es ist unverknüpfbar. Wir können es nicht auflösen. Es ist verknüpft mit dem Heilshandeln Gottes. Und wenn wir Teil des Ganzen sein wollen, ist Israel im Boot. Okay? Damit möchte ich schließen. Für alle die, die jetzt sagen, jo, das ist ganz nett, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Gott und Jesus und so weiter, ich kenne das noch gar nicht, dir kann ich sagen, ich hoffe, die Predigt hat dir eins gezeigt, die Bibel ist lebendig, die Bibel ist wahr und diesen Gott gibt es. Und den solltest du unbedingt kennenlernen. Heute hast du die Gelegenheit. Und alle anderen betet. Steht ein für dieses Volk. Amen.